Überraschung in Budapest. Charles Leclerc sichert sich die Pole Position beim Großen Preis von Ungarn vor den beiden McLaren-Piloten. Widrige Bedingungen am Samstag. Wir sprechen darüber mit unserem Formel-1-Experten Ralf Bach. Hi Ralf.
Hallo.
Ich würde natürlich an dieser Stelle gerne ein Abo da lassen, um mir künftig nichts mehr zu verpassen. Und bevor wir in die Quali-Analyse reingehen, Ralf, wolltest du noch was loswerden?
Ja, ich bin ja bekannt dafür, dass ich immer sage, was ich denke, und das wird auch so bleiben, und dass ich mit Leuten sehr hart ins Gericht gehe. Und das will ich jetzt diesmal auch tun als erstes, und zwar mit mir selbst. Es gibt ja Dinge, wo man sagt, okay, das muss jetzt nicht sein, das muss sein. Ich habe jetzt mal drüber geschlafen, weil ich gestern über Oliver Minzlaff gesagt habe, das geht gar nicht, da bin ich übers Ziel hinausgeschossen. Tut mir auch leid. Also natürlich weiß er, dass ein Auto 4 Räder hat. Ich war ein bisschen emotionalisiert, gebe ich zu, weil ich vorher ein paar Gespräche hatte. Und ich habe einfach, blöd wie ich bin, in dem Moment die Wut an dem Falschen ausgelassen. Grundsätzlich ist meine Meinung über die Dinge, hat sich nicht geändert, aber ich will mich bei ihm entschuldigen, so geht das nicht. Ich würde es auch gerne rückgängig machen, man muss auch selbst Fehler eingestehen, ich habe einen getan. Und zumindest kann ich nur sagen, ja, er ist relativ neu in der Formel 1, aber Mateschitz hat eigentlich schon zu seinen Lebzeiten bestimmt, dass er sein Nachfolger wird in den Marketing- und Sportdingen. Und er kam zu einer Phase zu Red Bull, wo es eigentlich super lief. Nach Mateschitz gab es interne Machtkämpfe, da konnte er eigentlich gar nichts dafür. Sportlich waren sie auf dem Höhepunkt, 23 so gut wie nie. Da konnte er sich eigentlich nur ein Bild machen, wie gut es läuft. Und die Probleme fingen 24 an. Und vor allen Dingen bei der Horner-Sache konnte er am Anfang gar nichts anders entscheiden, weil der war Red Bull abhängig von den Entscheidungen von Chalem, also der thailändischen Fraktion. Und erst als die nachgab in Österreich dieses Jahr, konnte man eigentlich für das Team die beste Lösung finden, dass es sportlich wieder weitergeht, aus der Talgasse weg, und praktisch mit Mekes einen neuen Teamchef integrieren. Grundsätzlich, ja, ich will mich dafür nur entschuldigen, dass meine Wortwahl völlig falsch war. Trotzdem, grundsätzlich stehe ich zu meiner Meinung. Das wollte ich jetzt mal loswerden, weil wenn man Fehler macht und sich selbst korrigieren kann, dann will ich, das ist keine Entschuldigung, ich habe es halt gesagt, habe ich das hiermit getan, und ich hoffe, ja, mehr kann ich nicht machen. Also wenn jetzt jemand denkt, da wäre von außen ins Druck, nee, ich habe mir das selbst überlegt. Ich hatte schon in der Nacht das Gefühl, oh Gott, da warst du mal ein bisschen hart und das ist unfair. Und ich versuche immer bei anderen Leuten zu versuchen, dass sie nicht so emotional werden, und dann weiß ich, dass diesmal selbst kann passieren, aber es ist keine Entschuldigung. Also, lieber Herr Minzlaff, Entschuldigung dafür, dass man grundsätzlich anderer Meinung sein kann. Das wird trotzdem in Zukunft so bleiben. Vielleicht noch ein Zusatz dazu. Ich habe mich für einen Juristen, nämlich Helmut Marko, als Anwalt selbst aufgespielt, und das war gar nicht notwendig und einfach nur doof. Eigentlich schätze ich ihn sehr. Ich habe ihn kennengelernt. Am Anfang hat es auch Reibung gegeben. Da war ich ein bisschen unfair. Das ist so manchmal meine Natur, dass mein Motor manchmal überdreht, aber er trotzdem am Ende weiterläuft, wenn man ein bisschen vom Gas geht. Und wie gesagt, Helmut Marko hat es gar nicht nötig, dass er von außen einen Anwalt bekommt. In dem Fall war ich das. Und er ist ja selbst Jurist. Trotzdem bin ich der Meinung, egal wie die äußeren Umstände sind und es jetzt kritisch ist, weil es ist ja auch noch ein juristisches Verfahren, das mit Horner da schwebt, da muss man natürlich sehr vorsichtig sein als Team, dass man nicht Sachen sagt, die vielleicht die Gegenpartei in Anführungszeichen gegen einen auslegen können. Trotzdem bin ich der Meinung, darf man nicht vergessen, welche Verdienste Helmut Marko für Red Bull gemacht hat, und vielleicht kann man trotzdem ein bisschen anders mit ihm umgehen. Das ist aber alles, was ich sagen wollte. Und da bin ich übers Ziel hinausgeschossen. Naja, ist halt so.
Gut, passiert. Und wir machen weiter jetzt mit dem Qualifying. Denn da haben wir einen Überraschungsbursetter. Charles Leclerc und kein McLaren, die ja davor die Sessions dominiert haben. War das für dich die Überraschung schlechthin, dass Leclerc sich den ersten Startplatz gesichert hat?
Na gut, dass er Qualifying fahren kann und auch so magische Runden mal raushauen kann. Momente, das weiß man ja. Aber es sah halt gar nichts nach danach aus, dass irgendeiner die McLaren überhaupt schlagen kann bis zum Q3. Ich meine, wenn man die Ferrari-Gesichter geguckt, auch Leclerc ja selbst, die sagen alle, also ja, super Runde, alles erwischt, die Reifen, aber die, dass die auf Pol stehen und schneller zu McLaren sind, das haben die selbst nicht geglaubt. Aber die Formel 1 ist dies ja schon so ein bisschen eine Zauberformel, auch für die absoluten Technik-Insider. Vieles hängt von den Reifen ab, kaum zu kalkulieren, was passiert, wenn ein bisschen mehr Wind ist oder die Streckentemperatur 2 bis 3 Grad nach unten oder oben wechselt. Jedenfalls Leclerc hat es richtig hingekriegt mit der Reifentemperatur in der Runde und alles raus, eine super Runde, und hat es dann geschafft. Die McLaren sind nicht mehr klargekommen. Und das war jetzt eigentlich des großen Rätsels Lösung. Ich freue mich für Ferrari, ich freue mich für Leclerc. Und ich freue mich auch vor allen Dingen deshalb, weil das morgen nochmal eine besondere Spannung ins Rennen bringt. Denn ich glaube, im Rennen drin sind die McLaren stärker, aber Ungarn kannst du schwer überholen. Wenn Leclerc den stark gewinnt, dann hat er auf jeden Fall nicht nur für sich und für Ferrari eine große Leistung, sondern auch für die Zuschauer, weil das gibt jetzt eine besondere Spannung. Beide McLaren vorne weg, ich glaube, dann hätten wir eher ein fades Rennen gesehen. So ist das alles anders.
Die Startphase in Budapest hat es natürlich auch immer in sich, da haben wir ja schon einiges gesehen in der Vergangenheit und auch noch eine sehr lange Anfahrt bis zur ersten Kurve. Ja, waren es dann heute, wie du schon gesagt hast, nur die Bedingungen oder hat McLaren vielleicht auch fahrerisch da nicht alles rausgeholt? Das hatte Piastri ja nach dem Quali auch ein bisschen angedeutet.
Ja, was heißt nicht fahrerisch alles rausgeholt? Piastri gesagt, wir haben vielleicht nicht alles rausgeholt, aber das passiert jedem Mal. Also wirklich 100% perfekte Runde hinzukriegen, das ist ganz selten. Das ist, glaube ich, Leclerc heute geglückt. Das gelingt Max Verstappen sehr, sehr oft. Und wenn die McLaren, ja, die haben ein bisschen geschwächelt. Wie gesagt, das eine hängt von dem anderen ab. Da hat der Wind gewechselt, hat Piastri ja erklärt. Die Reifentemperaturen waren plötzlich nicht mehr so, weil die Außentemperatur und damit auch die Streckentemperatur sich geändert hat. Und dann fühlt man sich halt nicht mehr 100% wohl mit dem Auto, sondern 95%. Dann gibt es diese kleinen Fehlerchen, die man von außen fast gar nicht sehen kann. Da mal zu früh gebremst oder zu spät, da mal zu spät Gas geht, da ein kleiner Wackler und man muss korrigieren. Kaum zu sehen von außen. Und das hat halt den Unterschied gemacht. Und Ferrari kam wie Kai aus der Kiste und Leclerc war einfach da, als McLaren nicht 100%ig da war. Freuen wir uns darüber und morgen ist ein neuer Tag.
Ja, als es ein bisschen getröpfelt hatte, sah es ein bisschen schwieriger für Ferrari aus, dass auch Hamilton ausgeschieden. Darüber sprechen wir gleich. Generell, du hast auch schon gesagt, das hat heute den Unterschied gemacht. Wir von Platz 1 bis 6 hatten wir gerade mal eine gute Zehntelsekunde Abstand. Das hatten wir auch lange nicht nach Formel 1, dass es so eng zugeht.
Nee, aber hat natürlich auch mit der relativ kurzen Strecke in Ungarn zu tun, wo die Abstände natürlich von Haus aus kleiner sind. In Spa auf der Strecke, die doppelt so lang ist oder mehr als oder fast oder im Grunde doppelt so lang, sind natürlich die Abstände dann auch doppelt so groß. Aber ja, es ging ganz eng zu und kleine Fehlerchen nochmal haben dann dazu geführt, dass man nicht gegen seinen Teamkollegen verliert, sondern vielleicht 2, 3, 4 Plätze sogar. Da können wir drüber reden. Hamilton hat es heute erwischt, deswegen Tsunoda und natürlich auch Kimi Antonelli, die rein vom Ergebnis her jetzt erstmal die großen Verlierer wieder sind. Aber von der Leistung her, die war besser als das Ergebnis jetzt zum Beispiel widerspiegelt. Aber so ist das halt.
Ja, da wir gerade noch bei Ferrari sind, die natürlich jetzt dann auch morgen mit Leclerc schon gesagt, dass wenn er den Start gewinnt, er auch um den Sieg vielleicht mitfahren kann, sprechen wir mal über den Teamkollegen Lewis Hamilton. Nur 12. 2,5 Zehntel haben in Q2 auf Leclerc gefehlt. Der hat dann erstmal am Punkt gesagt, es passiert immer wieder. Und noch drastischer waren seine Aussagen danach in der PK. Was hat er gesagt?
Ja, er war ziemlich wortkarg. Du hast seine Enttäuschung, Frustration, würde ich das schon nennen, fast Kapitulation ihm angesehen, gespürt. Und als die englische Reporterin, die schon sensibel war und jetzt ihn nicht zu sehr mit harten Fragen packen wollte und trotzdem nachgefragt hat, hat Hamilton von sich aus gesagt auf die Frage, ja, wie kann man das ändern? Und er hat dann wirklich ganz brutal gesagt, Ferrari sollte die Fahrer wechseln vielleicht. Also das war schon ein Schuldeingeständnis, was völlig übertrieben ist, aber zeigt, wie er im Moment über die Situation nachdenkt. Es gab ja auch danach bei Sky die Spekulation, ob er aufhören will oder nicht. Ralf Schumacher sieht die Gefahr durchaus, hat das an einem Beispiel erklärt. Wenn man mal in der Talsohle drin ist und dann nicht mehr an sich glaubt, dann hat das keinen Sinn mehr. Er glaubt, dass Hamilton bald soweit ist. Ich weiß es noch nicht. Jetzt kommt erstmal das Rennen morgen. Wenn es regnet, kann er wieder seine Stärken ausfahren. Vielleicht dreht er das dann wieder ein bisschen um, seine Stimmung. Hat er ja auch geschafft in Belgien. Aber ja, es ist, glaube ich, die kritischste Phase seiner Karriere. Das kann man schon sagen. Da muss er jetzt durch. Sowas hat er noch nie erlebt. Und mal gucken, wie es morgen wird und wie er in der Sommerpause mit sich selbst umgeht. Also ich glaube, es wäre schon wichtig, wenn er morgen wieder ein positives Erlebnis hat. Sonst, glaube ich, kommt er immer mehr ins Grübeln.
Ja, dabei ist es ja nicht die Lieblingsstrecke von Leclerc und von Hamilton, einer der Lieblingsstrecken. 8-mal hat er da gewonnen. Das ist jetzt auch nochmal so ein Ding, dass es besonders an ihn, dass er da besonders dran zu knabbern hat, dass es halt einer seiner Paradestrecken eigentlich ist.
Ich glaube, in dem Moment denkt er gar nicht dran. Es hat ja immer Gründe gehabt, bei Leclerc zum Beispiel, warum es nicht geklappt hat. Das hängt immer damit zusammen, wie man sich gerade fühlt mit dem Auto im Zusammenhang mit der Rennstrecke. Also an der Rennstrecke lag es nicht. Die Mark Hamilton, kann man ja, hast du ja gesagt, kann man ja Statistik nachvollziehen, dass er da sehr, sehr erfolgreich war. Es ist immer noch dieses Problem, dass er alles versucht und dann das Auto ihm ein bisschen im Weg steht oder er dem Auto im Weg steht. Das ist jetzt egal, wie man das formuliert. Es geht um die Hinterachse, die er nicht richtig spürt. Dann machst du manchmal die Fehler beim Bremsen und hast nicht das hundertprozentige Vertrauen, das du haben musst im Qualifying. Und dann bist du halt 2-3 Zehntel weg. Und du hast es ja gesagt, so eng wie es in Ungarn war, wären die 2-3 Zehntel in Spa nicht so bedeutend gewesen. In Ungarn, wo so alle eng zusammen waren, hieß das am Ende, Leclerc war in Q3, Hamilton war draußen und noch schlimmer für ihn, was er ja auch gesagt hat, Ferrari macht alles richtig, wir standen auf Pol, Leclerc steht auf Pol und er ist dann am Ende 12. durch Antonelli-Strafe und natürlich ist das frustrierend. Rein vom Ergebnis her, ohne Hintergründe zu kennen, ist das vernichtend. Aber wie gesagt, man muss da auch ein bisschen fair bleiben und sagen, eigentlich würde er immer besser. Aber wenn Leclerc halt so performt, merkt man das gar nicht so. Weil das Ergebnis spricht dagegen.
Das hast du gerade erwähnt, der Hinterachse hat da Probleme beim Bremsen hin und wieder. Jetzt sprechen wir auch darüber, was er selber auch immer so sagt und was es mit der Autokomponente, mit der technischen Seite ist. Wie sehr oder wie stufst du es von der menschlichen Seite ein? Ich meine, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Vielleicht ist er ja nicht so einer, der so gut reift wie ein Fernando Alonso. Kannst du dir auch vorstellen, dass das auch einfach was mit dem Alter zu tun hat oder irgendwas anderes Persönliches?
Nee, glaube ich nicht. Alonso straft ja auch alle Lügen. Er ist jetzt 44 geworden, eigentlich der Opa von allen. Und er war nahe an der ersten Startreihe, machen wir uns nichts vor. Er ist ein super Qualifying gefahren mit seinen Rückenproblemen, die er am Freitag noch hatte. Und der Stroll übrigens auch. Also Aston Martin war zumindest aus überraschenden Gründen plötzlich voll bei der Musik. Wenn Alonso war mit der Runde super zufrieden und mit 44 zeigt er, dass du das noch abrufen kannst. Das heißt, das kann Hamilton auch. Das liegt jetzt nicht am Alter. Das liegt am Vertrauen an sich selbst und das Vertrauen, das ihm fehlt an sich selbst, kommt daher, dass er das Vertrauen ins Auto einfach nicht hat. Das hätte er auch mit 32 nicht.
Okay, erinnert mich auch gerade, dass du sagst an eine Aussage von Max Hura, dass es auch noch so ein bisschen diese Hamilton-Schwäche ist, ne? Dass er dieses Auto braucht einfach und wenn das Auto nicht gut liegt, dass er da das Auto nicht so richtig gut hinentwickeln kann.
Ja, aber das ist bei allen so. Man hat ja Hülkenberg gehört, der plötzlich hat er kein Vertrauen ins Auto gehabt und dann bist du halt plötzlich hinten dran, der Teamkollege bei dem ist Schlutz, der ist weit vorne. Also das sind alles Könner und die agieren alle am Limit, aber am Limit agieren heißt, dass wenn der eine auf 98% ist und der andere auf 100 und die sind so eng zusammen, dann bist du halt, der eine ist dann der Loser und der andere, obwohl er nicht viel, viel schneller ist, aber doch ein bisschen schneller der Winner bei dem Ganzen. Also das kann jedes Rennwochenende wechseln. der Trend bei Ferrari, den haben wir schon oft genug genannt. Die neue Hinterachse scheint Leclerc noch besser zu liegen als Lewis. Und der muss einfach, ja, das ist ein blöder Ratschlag, aber was soll er machen? Er ist siebenfacher Weltmeister, hat alles erreicht, er muss nichts mehr beweisen. Er muss einfach irgendwie sich den Mund abwischen und sagen, okay, ich mache einfach weiter und ich muss mich stetig verbessern. Egal, ich darf jetzt nicht, ich sag mal, zaudern und bringen wir doch Ferrari, machen wir Ferrari und damit mich auch immer einen Schritt besser. Auch Leclerc profitiert davon. Also leicht gesagt, aber genau diese positive Denke wünsche ich ihm, dass die bei ihm zurückkommt.
Ja. Und er hat damit Leclerc auch wirklich einen der besten Qualifier gerade im Feld an seiner Seite. Gut, er selbst ist Rekord-Pole-Setter, muss man an der Stelle auch mal sagen. Gut, dann kommen wir vom heutigen Trauerklos, auch wenn das jetzt ein bisschen gemein klingt, zu mit den Gewinnern des Tages. Aston Martin, Platz 5 und 6, die waren in diesem Zehntelpool da mit drinne. Alonso, Forstall an dieser Stelle. Der Rücken hat erstmal gehalten, Alonso, also wir haben ihn heute im Cockpit gesehen und gleichzeitig dann noch ein richtig gutes Ergebnis kurz nach seinem Geburtstag. Wie stufst du den Tag ein?
Ja, ich habe ja zu Alonso alles gesagt, aber das war auf die Frage hin, ob bei Hamilton, ob das Alter da eine Rolle spielt, bei Alonso nicht. Man weiß natürlich weder bei Hamilton oder bei Alonso, welche Rundenzeiten sie vor 10 Jahren hätten fahren können, aber das ist alles spekulativ. Ja. Alonso hat meiner Meinung nach alles rausgeholt aus sich und dem Auto. Das Auto hat in Ungarn von Anfang an funktioniert, war praktisch auf Q3 getrimmt, das konnte man absehen und wenn ein Auto gut funktioniert, kommt auch Stroll besser damit klar und zeigt, dass er auch Formel 1 durchaus fahren kann. Weil er wurde ja auch heftig. Ich glaube, dass dadurch, dass der Alonso ist halt Meister mit viel Erfahrung. Wenn ein Auto nicht so viel funktioniert, kann der mehr aus so einem sensiblen Auto rausholen, wie zum Beispiel ein Stroll. Das ist auch klar. Das ist ja bei Red Bull genauso. Oder bei Mercedes jetzt. Mhm. Und aber wenn es halt funktioniert, also dass Stroll so gut ist, heißt nicht, dass er sonst so schlecht war, sondern dass er es kann, wenn das Auto nicht so ganz sensibel ist. Und das ist der Beweis dafür, dass der Aston Martin wirklich ein super Auto in Ungarn war. Die Aerodynamik ist, glaube ich, die große Schwäche des Autos. Die kommen in Ungarn nicht so zum Tragen, weil Ungarn ist ja mehr so ein Kurs wie Monaco. Da gibt es ja keine schnellen Kurven, höchstens mal eine mittelschnelle. Ansonsten kann man, was die Aerodynamik betrifft, ziemlich einfach abstimmen. Und da kommt es auf mechanischen Grip an. Und die Mechanik, und da scheint der Aston Martin sehr gut zu sein. Weil wenn man gesehen hat, wie der über die Randsteine geht, im Gegensatz zum Red Bull, konnten die Randsteine voll ausnutzen, ohne dass das Auto so instabil wurde. Das heißt, das Auto hat einfach funktioniert in Ungarn. Alonso kann das sowieso, wie gesagt, und Stroll dann auch, wenn er sich wohlfühlt. Wenn wir jetzt bei dem Wohlfühlfaktor, wenn wir den wieder aufnehmen, was spielt das eine Rolle, ob ein Fahrer sich mit dem Auto vertraut fühlt oder nicht? Das spielt eben eine ganz große Rolle. Unter anderem hat Stroll heute den Beweis geliefert.
Das ist generell so eine Faustregel in der Formel 1, wenn zwei Piloten eng aneinander liegen, dass das Auto eher besser liegt oder ist das Quatsch?
Boah. Sagen wir mal so, wenn zwei völlig unterschiedliche Fahrer auf ziemlich konstant die gleichen Leistungen bringen, auf jeder Rennstrecke, ist das schon Beweis dafür, dass das Auto sehr gut ist.
Oder verlässlich zumindest, ne?
Ja, und dann kommt auch ein wenig talentierter Fahrer kann dann auch mehr aus dem Auto rausholen. Es trennt sich dann die Spreu vom Weizen, wenn ein Auto ganz schwierig ist. Das war bei Benetton zum Beispiel so, als Michael Schumacher gefahren ist, auch teilweise bei Ferrari, als er gefahren ist. Das war bei den McLaren so, wenn Senna nach der Alain Prost-Zeit seine Teamkollegen zerlegt hat. Das ist jetzt bei Red Bull mit Max Verstappen so gewesen. Und also zwei Naturtalente, Supertalente, die fahren immer gleich schnell, egal wie das Auto ist. Aber wenn ein Auto schwierig ist, ist der Superfahrer viel, viel besser in der Relation wie der zweite Fahrer, der nur ganz gut ist, wenn ein Auto halt schwierig zu fahren ist. Wenn ein Auto nochmal einfacher zu fahren ist, dann ist es natürlich, dass da die Fahrer auch enger zusammenliegen. Und ich denke, Aston Martin ist das beste Beispiel heute. Ohne dem Stroll jetzt so nahe zu treten. Der wurde heftig genug kritisiert. Und heute hat er gezeigt, dass wenn alles passt, dann kann er es auch.
Ja, absolut. Mal gucken, ob sie das morgen im Rennen bestätigen können. Denkst du, 5 und 6, das ist für morgen auch realistisch?
Ganz schwierig vorher herzusagen. Man hat im Formel-2-Rennen gesehen, dass die Reifen, dass man da schon haushalten muss. Ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass der McLaren im Rennen drin mit Abstand der schnellste ist. Aber ich glaube, der Aston Martin wird nicht so abbauen im Rennen wie in den letzten Rennen. Also ich glaube, dass die unter die beide Top 10 fahren können, ist logisch. Vielleicht sogar mit ein bisschen Glück, wenn das funktioniert, kann Alonso sogar das Podium angreifen. Das hängt auch ein bisschen vom Start ab. Also die Pace hat er. Und ich glaube, wenn Stroll klug ist, fährt er sein Ding. Und dann kann er auch den 6., 7. oder mit ein bisschen Glück hat er 5. Platz nach Hause fahren. Also ich glaube, dass Aston Martin nicht überrollt wird von hinten, das kann man schon sagen.
Okay. Ja, ist ja auf jeden Fall schon mal so ein Positivtrend jetzt beim britischen Traditionsteam. Und ja, so ein Alonso auf dem Podium, das hätte doch auch noch mal was. Wer weiß, mit dem 2026er-Reglement, was dann gehen wird. Ja, Ralf, bei Max Verstappen, da ging heute nicht viel zusammen. Zumindest mal ein Q3 geschafft, ist Achter geworden, am Ende 3,5 Zehntel hinter der Spitze. Klingt erstmal gar nicht so viel, aber natürlich für Budapest ist das schon wieder dann eine Menge. Wie bewertest du den Tag?
Ich bewerte seinen Tag so, dass er ein sehr, sehr gutes Qualifying gefahren ist. Vielleicht auch wieder einer seiner Besten. Nur fällt das heute nicht auf, weil er halt nur Achter ist. Aber das Auto war grausam zu fahren, war nie in der Balance, irgendwie nie Grip, haben sie auch beide gesagt. Und dafür muss man den 8. Platz halt auch, kann man nicht hoch genug bewerten, weil es gab die Befürchtung sogar vor dem Qualifying, dass sogar, wie Helmut Marko gesagt hat, Q2 schwierig sein könnte. Und wenn man die Zeiten gesehen hat und die Entwicklung im FP3 heute, war das jetzt nicht so weit hergeholt. Klar, Verstappen kann immer noch mal einen raushauen, den Unterschied machen, aber ich glaube, der 8. Platz war realistisch, vielleicht sogar ein bisschen besser, als sie erwartet haben. Mir tut Tsunoda leid, der noch nie so nah dran war. An seinem Teamkollegen und eigentlich einen super Job gemacht hat, wenn man bedenkt, wo er herkommt. Und trotzdem ist er rausgeflogen in Q1. Er war, glaube ich, nur 2 Zehntel langsamer. Das war halt so eng zusammen, wie du schon gesagt hast. Das war auch ein bisschen Pech, dass er jetzt auf der Strecke, wo die Unterschiede so gering sind, eigentlich sein bestes Qualifying gefahren ist, vom Ergebnis her, das aber man auch nicht merkt. Also Tsunoda hat keinen schlechten Job gemacht, das muss man mal sagen.
Genau, darauf wollte ich nämlich auch noch ansprechen. 1,5 Zehntel waren es sogar nur. Ja, ist halt als 16. dann ausgeschieden und genau diese 1,5 Zehntel sind es halt auch gewesen, den sich Verstappen dann auf Rang 11 gerettet hat. Also da hatte Marco schon auch, wie du schon gesagt hast, einen guten Riecher. Da hat nicht viel gefehlt zu einem Q1 aus von Verstappen.
Und wenn man nochmal Tsunoda sieht, in Spa war er ja in Q3. Obwohl der Abstand zu Verstappen größer war, aber der Abstand zu den anderen war halt größer. Das heißt, vielleicht ist er sogar in Ungarn ein besseres Qualifying gefahren als in Spa, aber aufgrund der Strecke und anderen Umständen war er in Spa in Q3 hier, obwohl er vielleicht besser gefahren ist, also ein besseres Qualifying gefahren ist als in Spa, ist er rausgeflogen. Das ist halt dann auch ein bisschen Pech, aber das muss man in der Analyse natürlich auch beachten, denn dass er eigentlich einen super Job gemacht, eigentlich deshalb, weil das Ergebnis das nicht so widerspiegelt.
Ja. Im Qualifying kann man auf jeden Fall trotzdem ja mal festhalten, es geht bergauf. Im Rennen war er dann wieder recht abgeschlagen, das hat Ralf Schumacher da auch gesagt, aber ja, teilweise wirklich, ich glaube, 1,5 Sekunden war teilweise weg von Verstappen ins Spa. Gucken wir mal, ob das morgen viel besser läuft und er vielleicht irgendwie vorfahren kann. Helmut Marko hat ja gesagt, paradoxerweise kann man in Budapest besser überholen. Liegt das vielleicht daran, dass die steilere Flügel haben und der DRS-Effekt dann größer ist?
Der DRS-Effekt ist jetzt gar nicht so groß, allein deshalb, weil die zwei DRS-Zonen relativ kurz sind. Also Start und Ziel gerade und dann direkt nach Kurve 1 bis zu Kurve 2 hin. Was für bei jeder anderen Rennstrecke wäre das keine gerade. In Ungarn ist das halt die einzige zweite Stelle, wo man noch DRS benutzen kann. Ich glaube, es liegt eher daran, dass die Reifen da, die Linienwahl einen großen Unterschied und dass da, wenn ein Reifen bei einem Auto, ich sag mal, mehr kaputt geht als beim anderen, kannst du in Ungarn mehr links, rechts den ganzen Asphalt nutzen, um zu überholen. In Spa ist das halt auch, das war ja so von Wetterbedingungen so halt komischerweise nicht so. Also das meint Helmut Marko. Er bezieht sich auf das Formel-2-Rennen, wo man überholen konnte, wo es Überholmanöver gab. an Stellen, die man eigentlich gar nicht erwarten konnte. Das kann in der Formel 1 natürlich dann auch passieren. Aber grundsätzlich ist Ungarn jetzt nicht gerade Indianapolis 500, wo man praktisch auf einer Autobahn fährt. Es ist immer noch schwierig.
Okay, weiß ich mir gar nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt hatte, aber auf jeden Fall fahren sie halt wesentlich steilere Flügel als in Spa, dass es der Windschatteneffekt zumindest größer ist. Naja,
ja, okay. Das schon.
Ja, aber, genau. Aber vor allem die Reifen, ja, die Linien war es da gerade.
Ich denke, die Reifen sind das A und O und auch die große Zauberformel und immer noch das große Rätsel, das keiner so richtig lösen kann.
Ja.
Also wann hast du die im Fenster und wann nicht und was musst du dafür machen? Und so eine richtige Formel gibt es nicht. McLaren hat es am besten im Griff grundsätzlich, aber bei den anderen, also gerade bei Red Bull, ist das immer noch ein Rätsel. Also es ist fast mit ein Schießen mit Schrot, jetzt probieren wir mal was und das funktioniert dann oder funktioniert nicht. Aber ich denke, Red Bull Stimmung ist grundsätzlich gut, egal wie das Training jetzt aussah, weil die gehen wirklich auf nächstes Jahr mit neuer Stimmung, frischem Wind. Verstappen hat sich zum Team bekannt. Die ziehen jetzt alle in einem Strang. Und ich denke, selbst das Qualifying heute, wo sie ja, oder das ganze Ungarn, wo sie ja das Auto von links nach rechts gedreht haben, dient, glaube ich, dazu, dass sie für den Bau des Autos nächstes Jahr auch, was die Reifen betrifft, vielleicht schon die richtigen Entschlüsse ziehen können. Also, wenn man so will, probieren sie das Maximale rauszuholen dieses Jahr. Aber jedes Rennen ist auch für Red Bull eine Testfahrt schon für nächstes Jahr. Also, die Stimmung ist besser als das Ergebnis heute. Das sieht man schon.
Okay. Die Stimmung dürfte auch bei Franco Colapinto heute gar nicht so schlecht gewesen sein. Da wollte ich auch noch mal kurz bei dir nachfragen. Der hat jetzt zum zweiten Mal Gasly im Qualifying geschlagen, ist in Q2 eingezogen im Gegensatz zum Franzosen. Aber ist dann nur 15. gewesen, aber trotzdem mal ein Fingerzeig, oder?
Ja, für ihn gut. Wieder so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein kann er dadurch ziehen. Aber entscheidend ist halt, was im Rennen ist. Da war Gasly halt immer noch klar überlegen. Das kann auch morgen so sein. Also ich denke trotzdem, dass er immer noch bei Briatore auf dem Prüfstand steht, immer noch kritisch und wer Briatore kennt, ich glaube, er hat andere Ideen, was die Zukunft betrifft. Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass er schon mit Bottas geredet hat oder mit Toto Wolff, seinem Manager in dem Fall. Und ich glaube auch, dass man Perez nicht unterschätzen darf, wenn es darum geht, wer wird nächste Alpine fahren. Weil Perez hat Erfahrung und hat ganz, ganz viele Millionen wieder im Rücken von Carlos Slim, der wieder zurück in die Formel 1 bringen will. Also da sieht Priatore ganz sicher eine Win-Win-Situation in Perez zu kriegen. Würde ich jetzt nicht unbedingt ausschließen, dass das passieren könnte.
Naja, der wird ja auch noch bei Cadillac immer wieder genannt, ist ja auch logisch, ne? Dass man da als US-amerikanisches Team Mexikaner alleine für die
Verkaufsmarkt. Aber wie gesagt, er würde auch bei Alpine Sinn machen, wenn ich mich in Briatore reinversetze. Ja. Ob ich den jetzt gut oder schlecht finde, ist völlig wurscht. Aber von seinem Denken her wäre Perez auf jeden Fall ein Gewinner, weil er nicht nur die Erfahrung hat. Mit Gasly hat er sowieso einen super Piloten. Dann hätte er mit Perez einen anderen erfahrenen Piloten, der auch noch richtig viel Geld mitbringt. Und wir wissen ja, Briatore ist nicht Mutter Teresa.
Ja. Und Perez Aktie ist ja bekanntlich gestiegen, nachdem man gesehen hat, wie schwer der Red Bull wirklich zu fahren ist, anhand der anderen Piloten, die alle an Verstappen zerschellt sind. Ja, und dann Ralf, Nico Hülkenberg. Was ist da denn los? 19. Ist der Bortoletto so gut oder der Hülkenberg im Qualifying so schwach?
Als Hülkenberg hätte man da nicht auch sagen können, ist Hülkenberg so gut ein Bortoletto und Anführungszeichen so schwach. Also das darf man jetzt nicht überbewerten. Im Qualifying funktioniert in den letzten Rennen nicht. Ja, das Bortoletto ist total schnell, hat sich anscheinend auch mit dem Auto sehr angefreundet seit dem Update, hat jetzt auch mehr Selbstvertrauen. Was das Qualifying betrifft, Hülkenberg konnte eigentlich gar nicht richtig die Frage beantworten, was los war. Er hat gesagt, gestern hat er dran gesagt, war super, das Auto ist gut angefühlt in jeder Beziehung, auch im Long Run. Dann kommt er heute ins Qualifying oder ich glaube, es war schon im ersten freien Training, also FP3, so dass er ins Auto steigt und er denkt, er sitzt in einem anderen Auto. Die Balance war anders, das Auto hat sich anders angefühlt. Das ist so seine Erklärung. Er weiß aber nicht, warum das so ist. Und dann fühlst du dich wohl, dann machst du nicht Fehler. Und nochmal, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wie wichtig ist Vertrauen ins Auto zu haben. Auch da das Beispiel, Bottoletto hat sich sauwohl gefühlt, haut alles aus dem Auto raus, das besser geworden ist. Ich sag ja, Platz 7, gestern haben wir auch gesagt, wenn es durchaus möglich, Q3 bei beiden, hat sich zur Hälfte bestätigt, bei Hülki leider nicht. Aber wie gesagt, mal gucken, was morgen passiert. Im Rennen war er... Es ist eigentlich dieses Jahr so, dass er im Rennen viel besser ist als im Qualifying. Es kann regnen, morgen kann nicht, aber wenn es nicht regnet, wird es natürlich in Ungarn total schwer, von dem Platz dann in die Punkte zu fahren. Unmöglich ist es nicht, aber ich glaube, Sauber oder Audi sollten morgen ihre Karten auf Bottoletto setzen. Der startet schon in den Punkten und das Auto ist so gut, dass er eigentlich da auch landen musste.
Ja, der ist nämlich auf Rang 7 gelandet. Also genau. Ein richtig stark gewesen. Jetzt das vierte Mal auf Hülkenberg geschlagen. Qualifying 8-6 führt er. Ist auch der einzige Rookie, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hatte vorhin nochmal nachgeguckt, der gegenüber seinem etablierten Fahrer das Qualifying-Duell anführt. Im Rennen hat da der Emmerich ja noch die Nase vorn. Ralf, abschließend kommen wir noch zu Mercedes. Antonelli, ja, heute wieder früh ausgeschieden. Nur Rang 15, eine halbe Sekunde hat er wieder von Russell verpasst bekommen. Kommt da die Sommerpause jetzt zum richtigen Zeitpunkt?
Die kommt erst nach dem Rennen morgen. Wie gesagt, ja. Was für Hamilton gilt, auch für ihn. Am besten gutes Rennen, um nochmal aus dieser mentalen Krise rauszukommen, nochmal positive Stimmung mitzunehmen für die Sommerpause. Er hat ja die Unterstützung vom Team, da kann er sich nicht beklagen. Es sah auch wieder gut aus für ihn. Er war eigentlich gestern schneller als Antonelli, auch heute Morgen schneller als Russell. Und dann ist irgendwas passiert, wieder das Auto wird wieder kompliziert bei Mercedes, plötzlich verändert sich das, Russell kommt plötzlich super klar, Antonelli kann sich nicht richtig auf die neuen Begebenheiten einstellen, macht dann einen kleinen Fehler, seine schnellste Runde wird gestrichen, ich meine, er wäre wenigstens Elfter gewesen, so ist er 15. Aber natürlich guckt er da, so wie es Hamilton auch macht, wo steht der Teamkollege, wo stehe ich, und das fördert nicht sein Selbstbewusstsein. Aber der Abstand war jetzt auch nicht so groß. Im Gegenteil, er war eigentlich schneller die ganze Zeit als Russell. Nur als es drauf ankam, war Russell schneller. Und das ist, was am Ende zählt. Aber das Ergebnis ist ernüchternd von Antonelli, aber der Speed, sage ich mal, da habe ich schon wieder einen Schritt nach vorne gesehen.
Ja, genau. Würde ich auch so unterstreichen, was wir da am Wochenende für Zeiten gesehen haben. Und dann können wir ja vielleicht da in dieser Hinsicht auch positiv auf das Rennen blicken. Morgen übrigens 5 Grad kühler und wie du gesagt hast, auch da Regenwahrscheinlichkeit. Ich hatte gestern mal geguckt, da waren 0%, aber also das soll eher morgen, also in der Früh gewittern, aber das kann sich ja auch mal ganz schnell verschieben. Gut, Ralf, ja. Dann vielleicht noch, bevor ich dich zu den Top 3 frage, was erwartest du für eine Strategie? Ein oder zwei Stops?
Ich verlasse mich da jetzt auf Pirelli, die sagen, sie sind extra mit Reifen nach Ungarn gegangen, wo mit allem drumherum und die Prognosen und Simulationen eigentlich auf zwei Stops gehen. Wenn man die harten Reifen nutzt, können sie auch mit einem klappen, aber die sind halt wesentlich langsamer als die Medium zum Beispiel. Der Soft ist so ein bisschen ein Rätsel. Gestern sah es so aus, als könnte man den auch im Rennen länger benutzen. Aber heute dann nicht mehr so. Der ging halt schon, da wissen die, dass der schon ziemlich schnell eingeht. Das heißt, der Schlüsselreifen ist erstmal der Medium. Das ist der entscheidende Reifen morgen. Und wenn einer mit dem harten Reifen klarkommt, ihn schnell auf Temperatur bringt und halten kann, dann ist durchaus ein Einstopp möglich. Aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die jetzt nicht pokern müssen oder ein Risiko eingehen, eher auf sichere zwei Stops gehen.
Okay, haben auch da deine Einschätzung. Und in Ungarn haben wir auch oft gesehen, dass dieser Reifenvorteil dann auch vor allem dann gut funktioniert, dann auch dann schnell an den Vordermännern vorbeizukommen. Gut, Ralf, abschließend noch deine Top 3.
Na, Chaos. Ich sag mal, rational. Norris, Piastri, Leclerc. Ich glaube, da ändert sich nicht viel. Aber vom Gefühl her sage ich, so ein kleiner Alonso-Sieg aus, nicht ganz aus dem Nichts, das wäre doch auch eine gute Geschichte. Also ich lege ich mal irrational fest, Alonso, Norris, Piastri.
Okay.
Völliger Schwachsinn, aber ich habe schon Gefühl, wer weiß.
Das wäre es ja. Gut, Ralf, dann danke für deine Zeit und
wir sehen uns morgen. Das war jetzt wieder Emotion und Gefühl, ja. Aber zum Glück muss ich mich, wenn ich da daneben liege, bei keinem entschuldigen. Im Gegensatz nochmal, Herr Münzler, Entschuldigung. Es gibt Dinge, da bin ich ganz anderer Meinung, aber das, was ich gestern gebracht habe, das geht gar nicht. Ich werde jetzt mich auch irgendwie bestrafen, ich weiß nur noch nicht wie.
Hat aber auch Größe, dass du das jetzt gemacht hast, finde ich.
Weiß ich nicht, ob es Größe ist, ich kann nicht anders. Das verlange ich ja von anderen auch.
Ja.
Also, wenn man denkt, man hat einen Fehler gemacht, mir ist egal, wenn andere sagen, du hast einen Fehler gemacht, ich sage aber, nee, habe ich nicht, dann habe ich keinen gemacht, subjektiv. Wenn ich aber selbst auf der Anklagebank mit sitzen sehe, im Spiegel und sage, oh Ralf, das war aber echt mies und echt scheiße, was du da gemacht hast, dann muss man, du, was heißt Mut, dann muss man halt auch die Ehrlichkeit haben, das dann zuzugeben. Und dann ist das eben so. Ja. Und wie gesagt, das kommt ganz von mir, da hat keiner mir was gesagt, mach das oder so, sondern ich habe drüber nachgedacht und gedacht, oh Gott, unser Motto ist ja Formel 1, jeder Satz am Limit, F1 Insider, dazu stehe ich auch, das ist auch gut so, aber das war sowas überm Limit, das muss es dann auch nicht sein. Also Ralf, du warst ein Idiot gestern. Damit will ich mich verabschieden. Aber morgen ist ein neuer Tag. Okay. Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.